28. März 1968. Donnerstag ist von der Mittagspause an der Tag Professor Kresslils, jenes Lehrers aus Böhmisch-Budweis, der vor fast 20 Jahren wegging von seinen Schülern und nun ein Leben auf der oberen Ostseite von Manhattan versucht. Mit tschechischen Übersetzungen, Schreibarbeiten, gelegentlich Privatstunden in seiner Sprache. Anfangs versuchte er, die Manieren des Unterrichts durchzuhalten, saß so umsichtig vorbereitet und von Lehrmaterialien umgeben hinter seinem Tisch, als sei er nicht einer einzigen Schülerin seiner Fürsorge schuldig, sondern weiterhin den 30 von ehedem. Es schien, als wolle er mit dem Vorzeigen der lehrerhaften Formen sich versichern, gegen den mindesten Zweifel, er verdiene sein Honorar nicht bis auf den letzten Cent. Denn der alte Mann braucht das Geld. Für ihn waren die USA nicht das Land der beschwichtigenden Märchen vom Erfolg, hatten wohl auch nur eine Gegend sein sollen, weit genug weg von der Tschechoslowakei. Wo er wohnt, ist die Ostseite nicht mehr die geschlossene Versammlung der Wohlhabenden, sondern eine ungeschützte Herde verreckender Vierstockhäuser an der Grenze des deutschen und ungarischen Gebiets. Schließlich, das Übertragen naturwissenschaftlicher oder maschineller Prozesse geht ihm nicht eben leicht von der Hand, da er Sprachen gelehrt hat, solange die Deutschen und späterhin die tschechischen Kommunisten ihn ließen. Die Überreichung des Schecks am Ende der Stunden war für ihn ein genierlicher Vorgang, da seine Bemühung nun unmittelbar umgewandelt erschien in nichts als Geld. Er war doch erleichtert, dass er wiederum nicht um den Lohn betrogen werden sollte, und bedankte sich bei Mrs. Crespal in einer altertümlichen, nahezu ergebenen Art. »Ich bin Ihnen sehr verbunden«, sagte er noch Ende November. Er selbst war es, der aus den Donnerstagnachmittagen Gelegenheiten machte von geselliger, nahezu freundschaftlicher Art. Er kann nicht anders, als beim Eintreten von Mrs. Crespal aufstehen, ihr entgegengehen, sich vor ihr verbeugen, sie mit einem Handkuss begrüßen. Sie obendrein bestand nicht darauf, für ihre guten Dollars den unverzüglichen Beginn der Instruktion zu erwarten, sodass die Veranstaltung allmählich ausartete zu probierten und dann wahrhaftigen Gesprächen nach dem zweiten Monat in Tschechisch, das nun nicht mehr allein Anlass der Besuche war. Überdies zieht Professor Kresslil es vor, einer Dame sorgfältige Komplimente auszusprechen. Statt sie wie einen Schüler zu belobigen, mag sie auch mit den silbenbildenden Konsonanten auf eine erbärmliche Art gestümpert haben, in ihrem Hals. Es war Kresslil in seiner Höflichkeit, der Dame und Kundin den Weg bis hoch in die 90er Straßen ersparen wollte, der Spaziergänge vorschlug, Einladung an den Riverside Drive annahm und auch in der Bank auftrat, ein würdiger, bejahrter Herr, mager und schlenkrig, in abgeschabten Stoffen, der alle seine ausgedachten Gesichtsfalten streng hält vor Verwirrung angesichts eines 16. Stockwerks in einer Bank, bis er in Mrs. Crespals Tür treten kann, mit förmlicher Verbeugung, gemessener Miene, in der das Wiedererkennen neuerdings zusammen mit Spaß aufscheint. Es ist nicht die Aufstockung seines Honorars, obwohl sie pro Sitzung so viel ausmacht wie die Kosten für ein Taxi her und ein Taxi zurück, und er das in Bus und U-Bahn fast vollständig sparen kann. Das Angebot von Scherz und Kumpanei in seiner Miene ist gemeinschaftliches Einverständnis. Beim ersten Mal an der Lexington Avenue sagte er, so oft sei er vorbeigegangen an der Patchett Bank in Prag und habe sich die Vorstellung nicht glauben mögen, dass die Herrschaft des Geldes ihre Augen auf Gemälden ausruhe, ihre Füße kühle und Wärme an gobelinhaften Teppichen und zu ihrem Selbstverständnis antiquarischen Möblements bedürfe. Er sprach ohne Wut, ohne Auflehnung, eher belustigt und staunend, wie über Torheiten. Mrs. Crespal versuchte zu dementieren, dass sie schuld und beteiligt sei an der Pracht ihrer falschen Umgebung. Professor Kresslil vermochte nicht einmal, dem seinen vollen Ernst zuzuwenden und blickte ihr so vergnügt in die Augen, als wolle er nur sie erkennen, nicht aber wo sie ist. »Sie sind eine Slawin, Mrs. Crespal, eine von den Obotriten, nahe Verwandtschaft. Daran mag es liegen, Herr Professor. Von der deutschen Ostsee wollen Sie sein? Da oben gibt es doch gar kein Land mehr. Und wie ist es mit Böhmen am Meer? Eine Deutsche aber sind Sie nicht. Zuverlässig, Professor. Nenne, smimse was, nan jetzt sub tati. Prosim. Wenn Sie Anatol sagen würden, könnte ich sagen Gesine. Sie sind der ältere Professor. Vielleicht wäre es ein Recht, mit Rechten bin ich vorsichtig geworden. Wann immer Sie wollen, Panne Kreslil. Gelesen wird unter seiner Aufsicht nicht mehr ein feierlicher Text aus dem vorigen Jahrhundert, sondern Studaci a Cantorci von Jaroslav Žák, Penela contra Pauka, Strategie, Tricks und Abwehr. Ein 1937 erschienenes Handbuch, das mit wissenschaftlichen Gesten Gymnasiasten über Formen des Kampfes in feindlicher Umgebung zu belehren vorgibt. Und immer von Neuem ist der Lehrer Kreslil entzückt, dass wir es in Mecklenburg nicht viel anders gemacht haben als die hier dargestellten Schüler der CSR. Von der Umlenkung eines Paukers auf sein bevorzugtes Fach bis zur Behandlung der Petzer und wenn es um die Äquivalente für die schulische Obrigkeit im Munde der Schüler geht, kann Herr Kreslil sich vergessen und doch einen deutschen Ausdruck versuchen. Aus der Antwort auf die Gefechtslage an der Oberschule in Mecklenburg ergab sich eine Auskunft über Krespals Bürgermeisteramt nach dem Kriege, bis allmählich unsere Lebensläufe in Teilen sich verschränkten. Als ich die alte deutsche Schrift schreiben lernte, verbarg der Gymnasialprofessor Anatol Kreslil seine Frau und sich bei Verwandten in einem Dorf bei Wischibrod, nahe der ehemaligen österreichischen Grenze. Die Schülerin Krespal war auf dem Fischland zu Ferien. In diesem Sommer wurden die Kreslils von Nachbarn seines Schwiegervaters an die deutsche Besatzungsmacht verraten und lebten danach in Prags Vorstädten in Verstecken bei 4 Familien, die in Kreslils Erzählungen nicht als Tschechen vorkommen, sondern als Alšpirta und Bohumir, Viktorie und Jakub, Jiržina und Mikuláš, Ružena und Emil. Krespals Kind lag in einem eigenen Zimmer in eigenem Bett und hörte im Halbschlaf dem Vater die Geschichte vom Erdenwallen Robin Hoods ab. Die Kreslils hörten in ihrem Versteck eine jüdische Nachbarin Ružena besuchen, die ihrem 5-jährigen Kind mit dem letzten Geld ein paar Schnürstiefel für die Deportation ins Gaslager kaufen wollte. Da Ružena die Stiefel hergab für die Reise, deren Ziel sie kannte, mochten die Kreslils bei ihr nicht bleiben, wollten lieber bei anderen hungern, bis am Hunger Frau Kreslil starb, nicht viele Tage vor der Ankunft der Alliierten. Und das Kind Krespal aß von seiner Brotscheibe säuberlich erst die Kruste, damit das kostbare Mittelstück bis zuletzt blieb. »Es ist vergangen, Mrs. Krespal. Nein, Sie hören, wie ich es erzähle, als etwas, was war. Ja, etwas, das war. Lassen Sie mich von etwas anderem anfangen, Kind. Bitte fassen Sie den heutigen Bericht der Times über die CSSR zusammen, Mrs. Krespal. Der Außenminister des Landes protestierte beim Botschafter der Ostdeutschen gegen eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Denn die Ostdeutschen übten Kritik an der Demokratisierung der CSSR, da sie die freundschaftlichen Verbindungen zwischen den Ländern des Ostblocks gefährde und dem westdeutschen Monopolkapital nützlich sei. Im Gegenteil, teilt die Zeitung der Kommunisten in der CSSR mit, es sei unerfindlich, warum dies Land dieselbe Politik gegen Westdeutschland befolgen solle wie das ostdeutsche Land. Ja. Denken Sie nicht manchmal, nun könnten Sie wieder dort leben, Professor Kreslil? Nenne, nie mehr, nie bei den Tschechen. Das sind neuerdings die Nachmittage des Donnerstags.